Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Willkommen zum Bildungsmagazin und das starten wir gleich mit einer Frage. Welcher Tag ist heute? Montag, klar. Aber auch der Gegenteiltag. Wer die Zeichentrickserie SpongeBob kennt, weiß mehr.
Der Gegenteiltag ist der einzige Tag im Jahr, an dem man sich anders benimmt als sonst. Normalerweise bist du laut und nervtötend. Und wie bist du dann heute?
Ruhig und zurückhaltend! Yeah!
Ja, und was können wir daraus lernen? Zum Beispiel, dass lernt und weiterkommt, wer die Perspektive wechselt, Gewohntes einmal ganz anders angeht. Was sonst noch hilft, damit beschäftigt sich das eben gerade eröffnete Institut für lebenslanges Lernen an der TU München und wir bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Aber zunächst kurz zum Positionspapier, das der Wissenschaftsrat heute veröffentlicht hat. Das Gremium setzt sich aus Forschern, Vertretern von Bund und Ländern sowie Repräsentanten des öffentlichen Lebens zusammen und hält seine Forderungen für notwendig, da in der Corona-Pandemie Wissenschaftler und ihre Forschungsergebnisse unter öffentlicher Beobachtung stehen wie nie zuvor. Uwe Jahn mit den Einzelheiten.
Das Gremium fordert, die Beratung der Politik durch Wissenschaftler langfristig zu verbessern, damit Forschungsergebnisse schnell und ganz praktisch Eingang in politische Entscheidungen finden können. Außerdem weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass sie sichere Online-Plattformen oder Formate brauchen, um Studenten zu unterrichten oder Forschungsergebnisse auszutauschen, ohne dabei auf privatwirtschaftliche Online-Anbieter angewiesen zu sein. Deshalb fordert der Wissenschaftsrat mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur und ihre Sicherheitsarchitektur. Eine wichtige Folgerung aus der Corona-Krise ist nach Ansicht des Wissenschaftsrates auch, dass erkennbar wurde, wie wichtig Forschungsförderung ist. So ist beispielsweise die schnelle Entwicklung und Serienproduktion von Impfstoffen nur gelungen, weil die öffentliche Hand massiv Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen gefördert hat.
Die Arbeitswelt heutzutage dreht sich schneller als jemals zuvor. Ständige Veränderungen, neues technisches Equipment, neue Aufgaben kommen hinzu. Einer Umfrage des MIT zufolge haben 90% der Beschäftigten das Gefühl, sie müssten mindestens einmal im Jahr eine Fortbildung besuchen, um in der digitalen Welt mithalten und effektiv arbeiten zu können. Lebenslanges Lernen ist da das Stichwort und da Universitäten als Third Mission, also als dritten Auftrag neben Forschung und Lehre, die Weiterbildung haben, ist es nur folgerichtig, dass jetzt ein universitäres Institut für lebenslanges Lernen eingerichtet wurde. Das erste seiner Art an der TUM der Technischen Universität München. Telefonisch verbunden sind wir mit der Direktorin des Instituts und Vizepräsidentin der TUM, Professor Claudia Preuß. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Gerade eben ist die virtuelle Eröffnungsveranstaltung Ihres Instituts zu Ende gegangen. Wie viel Interesse gab es denn im digitalen Raum?
Es gab viel Interesse im Vorfeld. Wir hatten weit über 1000 Anmeldungen.
Das ist eine Hausnummer. Kommen wir auf das, was das neue Institut der Technischen Universität München leisten soll. Wie gehen Sie das Thema lebenslanges Lernen an?
Ja, unsere Mission ist es, Fach- und Führungskräfte der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche dabei zu unterstützen, die immer komplexer werdenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts effektiv zu bewältigen und dabei auch ihre Verantwortung wahrzunehmen. Verantwortung in dem Fall für den Menschen, für die Natur und auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und unser Ziel ist es eben, an der TU München mit dem TUM Institute for Lifelong Learning perspektivisch die Anlaufstelle für das lebenslange Lernen im deutschsprachigen Raum und langfristig auch in ganz Europa zu werden. Wir wollen hier Forschungserkenntnisse transportieren, aber natürlich auch praxisorientiert Impulse geben und eben das lebenslange Lernen gezielt befördern.
Kommen wir auf die Praxisimpulse. Lebenslanges Lernen ist eine Notwendigkeit in der heutigen und auch der zukünftigen Berufswelt. Und da gibt es ja zwei beteiligte Seiten, die Arbeitgeber und Führungskräfte in Unternehmen und auf der anderen Seite die Arbeitnehmer. Fangen wir mit denen an. Worüber müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Jahr 2021 klar sein? Wie viel Selbstverantwortlichkeit liegt bei jedem Einzelnen?
Ja, am Ende des Tages liegt die Verantwortung für das Lernen natürlich bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Unsere Dichterin Julia Engelmann hat es bei der Eröffnungsveranstaltung heute Morgen so schön betont, den Weg kann jeder nur selber gehen. Und ich glaube, wir haben es alle in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich gespürt. Wenige von uns kannten noch vor einem Jahr Programme wie Zoom, Starleaf oder Big Blue Button, die wir jetzt fast täglich verwenden. Und wir haben gelernt, effektiv aus dem Homeoffice zu arbeiten, vielleicht sogar ein ganzes Unternehmen zu leiten. Wir haben aber auch gelernt, das hört nie auf. Wir müssen immer am Ball bleiben.
Was ist mit denjenigen, die das nicht so gut können?
Denjenigen muss man Unterstützung bieten. Und da sind eben alle Weiterbildungsanbieter, natürlich auch ganz besonders die Universitäten, gefordert, individualisierte Angebote zu machen. Und das Schöne ist, dass die neuen Technologien dann großes Potenzial bergen, eben viel individueller einzugehen, Lernfortschritt individuell zu begleiten, Ziele individuell zu setzen. Hier haben wir viel bessere Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren.
Die Geschwindigkeit anzupassen an denjenigen, der da gerade lernt. Blicken wir auf die Arbeitgeber und Führungskräfte in Unternehmen, die ja den lebenslangen Lernenden brauchen. Was müssen Sie Ihren Arbeitnehmern, Ihren Arbeitnehmerinnen bieten?
Ja, Arbeitgeber spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Sie brauchen eine Haltung, die wirklich das lebenslange Lernen fördert. Und wir haben heute Morgen sehr viele spannende Initiativen aus verschiedenen Unternehmen gehört, wie beispielsweise von Otto, von E.ON oder Infineon. Da wurde beschrieben, bei Otto beispielsweise hat man eine sehr große digitale Plattform eingeführt, die sogenannte Initiative Tech-Education, wo es eben darum ging, Mitarbeiter in allen möglichen Bereichen, auch eben im Bereich der Logistik, über diese digitale Plattform weiterzubilden hinsichtlich der digitalen Transformation. Oder wir haben von Frau Dr. Osadnik, der CEO von E.ON Energie, gehört, das Gamification-Element, also das Spielerische und vielleicht auch ein bisschen die Förderung des Wettbewerbs helfen können, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Lernen zu motivieren. Und schließlich haben sowohl der CEO von Infineon, Herr Dr. Ploss, als auch Harald Krüger, langjähriger BMW-Vorstandsvorsitzender, betont, am Ende müssen natürlich die Führungskräfte auch Vorbild sein. Sie müssen vorangehen, sie müssen sich auch selber neu erfinden.
Und selber weiterbilden. Kann ein Arbeitnehmer, der das Gefühl hat, er wird nicht genug gefördert, im lebenslangen Lernen Forderungen stellen?
Ich glaube, der Imperativ des lebenslangen Lernens, der ist heute deutlicher als jemals zuvor. Und entsprechend die Eigeninitiative kann auch heißen, beim Arbeitgeber vielleicht Vorschläge zu machen, was geschehen muss, damit der Einzelne sich weiterentwickeln kann.
Vielen Dank, Professor Claudia Peuss, Vizepräsidentin der Technischen Universität München und Direktorin des bislang einzigen universitären Instituts für lebenslanges Lernen. Deutschlandweit einzigartig ist auch eine Fortbildung, um die es jetzt gehen soll. Bis 2038 soll das letzte deutsche Kohlekraftwerk vom Netz gegangen sein und schon im kommenden Jahr das letzte deutsche Atomkraftwerk stillgelegt werden. Damit die Kraftwerke nicht sinnlos in der Landschaft stehen bleiben, ist geplant, sie zurückzubauen. Das geht natürlich nicht mit Vorschlaghammer oder Ramme, denn die Gebäude sind teilweise kontaminiert. Und so werden Fachleute gesucht, die die Gebäude samt der vorhandenen technischen Anlagen, Maschinen und Versorgungsleitungen demontieren, abtragen und entsorgen. Das Berufsbildungswerk und die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg haben deshalb eine bislang nicht dagewesene Fortbildung aufgesetzt zur Fachkraft für Kraftwerksrückbau, wie es heißt. Was es dabei zu lernen gilt und für wen die Fortbildung in Frage kommt, weiß Silke Hasselmann.
So klingt Zukunftsmusik in den Ohren all jener, die sich in dem neunmonatigen Kurs in Lubmin zu einer Fachkraft für Kraftwerksrückbau fortbilden lassen wollen. Denn die Geräuschkulisse der künftigen Arbeitswelt ergibt sich aus dem Lehrplan, den Sebastian Bensemann so erklärt.
Da stehen jetzt irgendwie so circa 1400 Stunden drin, ja, mit verschiedenen Modulen, die man dort belegen kann. Das geht mal so mit Grundlagen Mathematik, Physik los. Das geht dann wirklich über Schweißerpässe. Wir haben Gabelstaplerkurse mit dabei. Und dann wird sehr, sehr fachspezifisch wirklich die Zerlegung von Armaturen, von Rohrleitungen bis hin zu Kenntnissen, die der Strahlenschutzwerker dann auch braucht. Und immer in der Verknüpfung Theorie und Praxis.
Sebastian Bensemann arbeitet als Fortbildungsberater bei der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern und begleitet die Einführung dieses deutschlandweit einzigartigen Lehrgangs. Das Angebot richte sich an Unternehmen wie an Privatpersonen aus ganz Deutschland. Wichtig sei, eine gewerblich-technische Berufsausbildung und Berufserfahrung zu haben.
Dessen muss man sich bewusst sein, das findet jetzt nicht unmittelbar vor der Haustür statt. Wir haben ja bestimmte Standorte, an denen dann halt die Kohlekraftwerke spätestens 2038, die Atomkraftwerke dann spätestens 2022 dann stillgelegt werden. Und natürlich findet da vor Ort auch der Rückbau bis zur grünen Wiese statt.
Im EWN, dem Entsorgungswerk für Nuklearanlagen, kümmern sich bereits seit 1995 knapp 1000 Beschäftigte darum, die einstigen DDR-Kernkraftwerke im vorpommerschen Lubmin und im brandenburgischen Rheinsberg zu demontieren und abzutragen. Bei den technischen Anlagen sei man fast durch. Nun werde man sich länger als zunächst gedacht, nämlich bis Ende der 2030er Jahre, um den Rückbau der riesigen, teils strahlenkontaminierten Betongebäude kümmern, sagt EWN-Geschäftsführer Henry Cordes. Nichts für Leute, die denken, hier sei nur irgendetwas wegzuklopfen.
Hier geht es darum, sehr sorgsam, sehr umsichtig Oberflächen abzutragen, sich sehr genau die Beschaffenheit dieser Oberflächen, dieser Stoffe anzuschauen. Wir haben dann den Strahlenschutz immer an unserer Seite, der diese Fachaufgaben dabei übernimmt. Also muss man auch interaktions- und kommunikationsfähig und willig sein. Also es ist keine, in Anführungszeichen, einfache Bau- oder Rückbauaufgabe, sondern eben ein sehr umsichtiger Prozess, dem ich verschiedene Anforderungen miteinander im Blick behalten muss.
Skeptisch bewertet man momentan die Idee, dass zumindest für den Rückbau von Atomkraftwerken auch arbeitslose Berufsfremde innerhalb einiger Monate fit zu machen seien. Deshalb beteiligt sich EWN an dem neuen Angebot von Berufsbildungswerk und IHK nicht. Andere Unternehmen aus Lubmin wie auch im weiteren Bundesgebiet stellen hingegen Räume und Ausbilder zur Verfügung. Der Staat hilft zudem bei den Kosten. Wer arbeitslos ist, kann sich über die Agentur für Arbeit per Bildungsgutschein die direkten Fortbildungskosten komplett erstatten lassen. Auch bei den Fahrt-, Unterbringungs- und möglicherweise Kinderbetreuungskosten ist Hilfe drin. Betriebe, die ihre Mitarbeiter gern zur Fortbildung schicken würden, können über das Qualifizierungschancengesetz einen Teil der Kosten erstattet bekommen. In jedem Fall sei es eine Investition in eine seriöse berufliche Fortbildung, sagt Sebastian Bensemann von der IHK Neubrandenburg.
Wir haben uns die Ausbildungsstätten angeschaut, wir haben uns die Ausbilder angeschaut, auch die müssen ja fachlich geeignet sein. Und auch an die Teilnehmer werden dort noch so ein paar Voraussetzungen gestellt. Ja, die müssen auch mindestens zu 90% anwesend sein, auch ein Testat am Ende bestehen. Das alles wird durch die IHK Neubrandenburg dann auch begleitet und letztendlich dann auch mit einem Zertifikat bescheinigt für die Fachkraft für den Kraftwerksrückbau.
Und zwar geeignet für den Rückbau von Kohle wie Atomkraftwerken.
Lebenslanges Lernen, darüber sprechen wir heute bei Campus und Karriere, fängt im Kindesalter an. Allerdings haben nicht alle dieselben Chancen auf einen Bildungserfolg, denn der hängt in Deutschland stärker als in vielen anderen Industrienationen vom Elternhaus ab. Der aktuelle Lockdown verstärkt diese Unterschiede noch einmal. Für Kinder aus Familien mit ausreichender Bildung und gutem Einkommen sind die pandemiebedingten Schulschließungen möglicherweise anstrengend. Für Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien können sie zukunftsentscheidend sein. An der Walter-Gropius-Gesamtschule in Berlin-Neukölln versucht man, das mit viel zusätzlichem Engagement auszugleichen. Luise Sammann hat die Schule besucht.
Die Viertklässler, die an einem verregneten Nachmittag in Berlin Fußball spielen, finden den aktuellen Lockdown gar nicht so schlecht.
In der Schule musste man um 7 aufstehen, sich bereit machen, aber jetzt darf ich so viel schlafen, wie ich will.
Ich stehe manchmal um 12 Uhr auf, manchmal um 13 Uhr.
Es ist wie, als hätte ich so einfach so Spaß daran. Man kann ausschlafen, man kann entscheiden, einfach, wann man die Hausaufgaben macht oder wie man die macht.
An den Videokonferenzen mit der Klasse nehmen die 10-Jährigen nicht teil, sagen sie. Keine Lust. Kinder wie diese nennen Deutschlehrerin Jutta Löwner und ihre Kolleginnen an der Walter-Gropius-Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln Augenmerkkinder.
Also Kinder, von denen die Klassenlehrer ziemlich schnell gemeldet haben, die erreichen wir nicht. Die kriegen wir nicht ans Telefon, die sind nicht bei den Videocalls dabei. Also wir haben gemerkt, wir haben die quasi verloren, weil die zu Hause keine Struktur haben. Schlafen länger, die Eltern kümmern sich nicht oder Eltern gehen auch arbeiten und das Kind ist allein und soll irgendwie den Tag sich organisieren. Aber es gibt auch Kinder, die haben wir komplett verloren, weil weder die Eltern noch das Kind selbst an Schule interessiert ist.
Die Walter-Gropius-Gemeinschaftsschule wird gern als Brennpunktschule bezeichnet. Augenmerkkinder gibt es hier einige, etwa 20 seien es pro Jahrgang, schätzt Deutschlehrerin Löwner. Die aktuelle Schulschließung betreffe sie besonders. Löwener und ihre Kolleginnen haben deswegen vergangene Woche entschieden, ausgewählte Schülerinnen ab sofort zu regelmäßigen 1:1-Treffen in die Schule kommen zu lassen. Trotz Corona. Kontakte zwischen einzelnen Personen seien schließlich erlaubt, so Lehrerin Cornelia Weiß-Wilke.
Wir bestellen einzelne Kinder auch her, weil die zum Teil zu Hause nicht die Arbeitsmöglichkeiten oder die Ruhe haben. Sie haben entweder keinen Arbeitsplatz oder da sind noch viele kleine Geschwister. Und dann bieten wir halt an, dass ein Lehrer hier ist, es wird eine Uhrzeit verabredet, das Kind kann herkommen und kann ganz in Ruhe hier arbeiten. Wir stellen auch einen Laptop hier zur Verfügung. Muss natürlich verabredet sein, wegen Covid, dass wirklich nur die Lehrkraft da ist und das Kind da ist. Aber das bieten wir auch an, das ist ganz wichtig.
Cornelia Weiß-Wilke ist froh, dass die Vorgaben des Berliner Senats inzwischen Raum für solche individuellen Maßnahmen lassen. Die persönliche Beziehung zu den Lehrerinnen sei für die mehr als 1000 Schülerinnen der Walter-Gropius-Schule mindestens genauso wichtig wie die Vermittlung von Wissen. Und das nicht nur in den unteren Klassen. In einem gut gelüfteten Klassenraum sitzen 10 Abiturientinnen mit Masken und Daunenjacken. Knapp 2 Monate bleiben ihnen noch, dann beginnen die Abiturprüfungen. Endspurt. Asja, 18 Jahre alt, vermisst das Ausschlafen der letzten Wochen nicht.
Ja, also ich bin eigentlich schon froh, weil online macht man zwar mit, aber die Hälfte vergisst man dann schnell wieder. Und so muss man sich auch wirklich beteiligen. Im Online-Unterricht hört man dann lieber zu.
Die Abiturientinnen der Walter-Gropius-Schule werden in den nächsten Wochen wieder täglich zum Unterricht kommen. Dennoch litten auch sie häufig mehr unter der aktuellen Situation als Gleichaltrige an anderen Schulen, so Oberstufenkoordinatorin Weiß-Wilke.
Also Sie müssen überlegen, es gibt ganz wenige Akademikerfamilien hier. Trotzdem, was ich als sehr positiv empfinde, ist der Wunsch vieler Schüler zu studieren. Aber es kommt von zu Hause ganz wenig. Zum Beispiel sich auch mal zu kümmern, mal irgendwo Fragen zu gehen, ein Praktikum vielleicht nochmal zu machen oder einfach mal eine Zeitung zu lesen und mal zu schauen, was gibt es alles.
Dass Projektwochen, Jobmessen oder Praktika zurzeit nicht stattfinden, mag für Jugendliche, deren Eltern Lehrer, Ärzte oder auch Malermeister sind, verkraftbar sein. Für diejenigen, bei denen Mutter und Vater arbeitslos oder ungelernte Angestellte sind, ist es zukunftsentscheidend, so Cornelia Weiß-Wilke.
Wir haben eine sehr persönliche Beziehung, also das muss man ehrlich sagen, weil das in anderen Familien die Eltern übernehmen, was wir hier teilweise übernehmen. Und das fällt momentan durch die ganzen Umstrukturierungen, Unruhe, es fällt einfach ein bisschen weg. Wir kriegen sie nicht mehr so, wie wir sie sonst hatten.
Auch die fortschreitende Digitalisierung oder die 200 Tablet-Computer, die der Berliner Senat den Schülern der Walter-Gropius-Schule inzwischen zur Verfügung gestellt hat, können daran nichts ändern. Umso entschlossener ist das Kollegium, die begonnene 1:1-Beschulung in allen Jahrgangsstufen so lange wie nötig fortzuführen.
Während hier in Deutschland über die Länge des Corona-Lockdowns und mögliche Verschärfungen nachgedacht wird, werben Karibikstaaten und tropische Länder derzeit mit Fotos von türkisblauem Wasser und Palmen, um Arbeitstouristen anzulocken. Also all diejenigen, bei denen es beruflich völlig egal ist, wo sie im Homeoffice arbeiten. Ob nun in Berlin oder Barbados, in Bochum oder am Strand von Bali, wenn es eine gute Internetverbindung gibt, dann können Webdesigner und Webmanager, Lektoren oder Steuerberater ja überall arbeiten. Vorausgesetzt, sie sind selbstständig oder ihr Arbeitgeber lässt das zu. Noch gibt es ja kein Recht auf Homeoffice. So verlockend das Arbeiten im Ausland klingt gerade jetzt möglicherweise, rechtlich ist es nicht so einfach, wie Susanne Lettenbauer herausgefunden hat.
Urlaubsfeeling, Sonne, Meer und das Büro mittendrin. Mit einem negativen PCR-Test, einem Flugticket in der Tasche, Laptop, Smartphone und kurzen Hosen ist das tatsächlich derzeit möglich. Auf Mauritius, auf der Karibikinsel Anguilla, auf Bermuda und auf Barbados wurden in den vergangenen Monaten eigens für Ausländer spezielle Visa aufgelegt. Auf Barbados heißt das Angebot 12-Month Barbados Welcome Stamp. Das Konzept dahinter ist, wieder Besucher nach Barbados zu locken, gerade jetzt in der Pandemie. Die Idee hinter dem Welcome Stamp ist, Menschen aus dem Ausland die Möglichkeit zu eröffnen, remote bei uns ein Jahr lang zu arbeiten. Erklärt Debbie Moe vom Tourismusverband des kleinen Karibikstaates. Sein Homeoffice einfach ins warme Klima zu verlagern, davon erhoffen sich Barbados, aber auch alle anderen Anbieterstaaten einen Neustart des während der Pandemie eingebrochenen Tourismus. Eine extra Website mit Namen barbadoshomeoffice.com bietet in unterschiedlichen Sprachen die wichtigsten Informationen, auch auf Deutsch, so Debbie. Wir haben eine eigene Webseite, wo Sie sich für das Visum online bewerben können. Dort gibt es auch die wichtigsten Informationen zum Bewerbungsprozess. Es ist wirklich einfach. 365 Tage Gelassenheit. Damit wirbt Barbados auf der Webseite. Langzeitmieten für Budget- bis Luxusunterkünfte werden ebenso vorgeschlagen wie Ausflüge auf der Insel und die Möglichkeit, länger als 12 Monate zu bleiben. Die Kosten $2.000 für Alleinreisende, $3.000 mit Familie. Voraussetzung: 2 Passbilder, Passkopie und Geburtsurkunde und Mitarbeiter einer ausländischen Firma. Das Wichtigste, was man als Antragsteller wissen muss, ist, dass das Visum nur das Arbeiten bei ausländischen Firmen erlaubt, die keine Niederlassung auf Barbados haben. Klingt verführerisch, gibt die Münchner Arbeitsrechtlerin Martina Hidalgo zu. Aber ganz so einfach sei es ihrer Meinung nach nicht, das Homeoffice ins Ausland zu verlegen. Da gibt es zum einen die Auftragnehmer und die freien Mitarbeiter. Die können einfach losfahren, müssen sich aber selbst um die Absicherung im Ausland wie Auslandskrankenversicherung kümmern.
Wenn es um Homeoffice wirklich von aus einem Arbeitsverhältnis geht und der geht dann dahin, dann sind die Themen ganz andere, weil da muss sich der Arbeitgeber kümmern um all diese Geschichten und muss das im Vorfeld eben sich überlegen, ob er wirklich jetzt eine Gehaltsabrechnung in Mauritius haben möchte, wenn da einer hinfährt. Und der Mitarbeiter muss sich überlegen, dass er in Deutschland dann im Zweifel nicht im Sozialversicherungssystem bleiben kann, sondern dass er halt für ein Jahr lang dann eine Lücke in seiner Rente hat, nicht krankenversichert ist und so weiter.
Für Digitalnomaden auf Barbados, so die dortige Tourismusbeauftragte für Europa, Debbie Moe, laufen Steuern ganz unkompliziert über die deutsche Firma. Normalerweise gilt das nur für maximal 183 Tage. Mit dem Visum hebt Barbados diese Regelung auf. Als Arbeitnehmer müsse man bedenken, so Rechtsanwältin Hidalgo, dass normalerweise ganz andere Regularien greifen.
Es gibt da natürlich Ausnahmen, wenn der Arbeitgeber sie ins Ausland entsendet, Dienstreise oder zu einer ausländischen Niederlassung. Da gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, trotz Tätigkeit im Ausland, deutschen Sozialversicherungssystem zu bleiben. Aber auch nicht unbegrenzt.
Arbeitgeber können, aber müssen ihren Mitarbeitern nicht die Möglichkeit eröffnen, im Ausland zu arbeiten, klärt die Rechtsanwältin auf. Deshalb sei es wichtig, sich vorab zu verständigen. Denn ein normaler deutscher Arbeitsvertrag sei gesetzlich nicht für Arbeiten im Ausland angelegt.
Und das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop geht es um humanoide Promis, also um virtuelle Influencer in der Popmusik.